Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Heute zu Gast Michael Schwiembacher von SIM. Hallo Michael.
Hallo Georg.
Ja, wir werden heute, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Bereiche streifen und daher wird das vielleicht ein etwas umfangreicher Podcast hier. Und vielleicht am besten, Michael, du kannst vielleicht einen kleinen Einblick geben, wo wir jetzt hier starten. Also wo kommst du her und wo werden wir vielleicht dann hinterher landen und noch drüber hinausgehen? Denn worum geht's hier?
Ja, sehr gerne, Georg. Ein kurzer Überblick. Gestartet bin ich als Unternehmer mit noch vor dem Abitur und war dann Turbokapitalist, Finanzkapitalist, sondern desgleichen, bis ich 30 Jahre alt war. Also 12 Jahre Turbokapitalist, bin dann stark gescheitert, hatte ein großes Unternehmen aufgebaut mit über 400 Mitarbeitern. Ist mir dann um die Ohren geflogen, über 100 Millionen Euro, ein Riesencrash. Und ich musste und durfte dann neu denken und neu anfangen und kam eben dazu, die Wirtschaft neu zu denken und die Wirtschaft neu und anders zu gestalten. Und bin jetzt mit einer Gemeinschaft aus 250 großartigen Menschen unterwegs und gestalte mit SimWorking, einem neuen Wirtschaftsmodell, was wir etablieren, den Verantwortungskapitalismus, eine Wortschöpfung, die den Kapitalismus kommuniziert, ihn jedoch verantwortlich, ganzheitlich in drei Dimensionen, finanziell, sozial und ökologisch. Und das wird die Geschichte sein, die wir heute erfahren. Mhm.
Also, wie ich das erste Mal davon gehört habe, war ich auf der einen Seite unheimlich begeistert, weil ich dachte so, oh, okay, sowas brauche es. Auf der anderen Seite habe ich dann gesehen, wow, da sind ja so viele Dinge, die dort angesprochen werden und so viele Punkte. Was ist das jetzt eigentlich? Und bevor wir jetzt vielleicht in deine Geschichte reingehen, kannst du vielleicht da noch mal genauer sagen, was ist dieses Ökosystem, was da entstehen soll, was da jetzt gerade entsteht, was eben auch schon große Schritte gemacht hat in der letzten Zeit. Was ist das? Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
Die Vision ist, dass wir die Wirtschaft der Zukunft gestalten. Wir möchten uns engagieren für einen ökologischen, sozialen, ganzheitlichen Kapitalismus. Wir vernetzen und verbinden kleine und mittlere Unternehmen, um deren Existenz und Fortbestand zu sichern, weil wir für eine Wirtschaft, die freiheitlich geprägt ist, stehen, möchten jedoch neben der reinen freiheitlichen auch den ökologischen, sozialen Aspekt vorantreiben. Und wie das genau geht, sind Methoden der Werteökonomie, der Datenökonomie, der Plattformökonomie. Wir vernetzen und verbinden Informationen, Wissen, Lieferketten, Projekte übergreifend. Wir bauen sogar Produkte und Lösungen für kleine, mittlere Unternehmen, die wir gemeinsam mit vielen Mitgliedsunternehmen dann erbringen. Das ist ziemlich komplex, da hast du vollkommen recht, ist auch erschlagend, aber ich hoffe, dass wir über die Laufzeit hinweg in diesem Podcast es deutlicher machen können.
Vielleicht am besten, wir lernen dich erstmal so ein bisschen kennen, weil wenn du so etwas startest, dann bist du ja von irgendwo hergekommen und du hast gerade schon gesagt, Turbokapitalist dann eben das Unternehmen gescheitert mit dem ersten Unternehmen. Wie war das? Wie ist dieses Unternehmen entstanden? Wie bist du zum Unternehmer überhaupt geworden?
Also die Ursprünge liegen bei meinem Vater und auch meiner Mutter, aber mein Vater insbesondere, der ein Unternehmen hat im Baumaschinenbereich, der macht Anbaugeräte für Baumaschinen. Und ich habe da auch schon sehr früh mitgearbeitet. Ich wollte da mit 12, 13, 14 schon loslegen und war dann auch schon mit 14, 15 mit beim Steuerberater und so weiter. Und war da also von Anfang an unternehmerisch geprägt. Durfte dann mal bei meinem Vater von der Pike auf alles Kaufmännische und auch Technische lernen, wie man mit diesen Hydraulikgeräten umgeht. Und mit 18 dann, als die Selbstständigkeit möglich wurde, habe ich das dann gemacht und habe erstmal in sehr enger Zusammenarbeit von meinem Vater Ware gekauft und weiterverkauft. Ich habe dann eigene Themen eingekauft und verkauft. Und mit 1920 haben wir dann eine Marke erfunden, LST, LST Group, die bis heute in Zwickau in der Schweiz und bei Sarnen und in Wien existiert. Und diese Firma hat also Geräte im Ausland gekauft, mit eigenem Design oder mit dem Design der Lieferanten, und hat es dann unter der eigenen Marke vermarktet, und zwar international. Wir haben also von China über Afrika überall hin verkauft, übers Internet. Also das hat begonnen damals 2000, 2001 mit dem Internet. Da waren wir ganz vorne mit dabei, und so haben wir extrem schnell höhere Umsatzzahlen schreiben können. Und mit 25, also als ich 25 war, hatten wir schon 60, 70 Mitarbeitende und guten Umsatz. Und da hätte ich es eigentlich schon geschafft gehabt, sage ich mal, finanziell. Da hätte ich mich zurücklehnen können, aber das war mir nicht genug. Und so haben wir dann weiter auf Wachstum gesetzt. Meine damalige Definition von Erfolg war Marktmacht, Größe, Ego und Wachstum. Also Erfolg gleichgesetzt mit Wachstum. Und das war mein im Nachhinein großer, großer Fehler, den ich aber nicht freiwillig sozusagen erkannt hat, sondern das kam dann von extern. Die Geschichte war, wir haben dann 2008, 2009 sind wir dann sehr stark gewachsen auf über 110 Mitarbeiter in einem Jahr. Wir haben so Vertriebsniederlassungen gemacht. Das war auch alles sehr gut. Es waren dann 15 Standorte, rund 110 Mitarbeitende. Und das Thema war, dass dann die Finanzkrise kam und anstelle das Personal wieder abzubauen und wieder auf rückwärts zu gehen, musste ich ja unbedingt Erfolg haben und weiter wachsen. Und daraufhin haben wir dann einen Mietpark aufgebaut. Also wir haben nicht die Geräte nur noch verkauft und repariert, sondern dann auch vermietet. Und der Mietpark war eines der größten Probleme. Wir haben dann sehr viel Schulden dann aufgebaut. Bis dann war ich annähernd schuldenfrei oder nur wenige Finanzverbindlichkeiten. Und dann haben wir die Bilanz aufgebläht ohne Ende und es haben sich dann Schulden über mehr als 100 Millionen Euro aufgebaut, die dann 2013 auch zum absoluten Crash geführt haben. Also wir konnten dann die Banken nicht mehr bedienen und es musste Insolvenz angemeldet werden. Das war ziemlich heftig, weil im Februar waren wir noch top unterwegs. Das war 2013 und da war die Bauma in München, erinnere ich mich noch gut. Da waren wir mit über 50 Verkäufern und Verkäuferinnen vor Ort und waren echt gutes Geschäft gemacht. Und ab Mitte des Jahres 30.06. hat sich dann herausgestellt, dass es extrem schwierig wird und dass der Wachstumswahnsinn ein Ende hat. Und da musste ich dann auch im September dann Insolvenz für 7 Gesellschaften anmelden. Und das war schon ein starkes Stück.
Das ist natürlich eine riesen Situation einfach. Was hat das damit damals auch so emotional mit dir gemacht? Also da ist natürlich... Man hat die ganze Zeit so in eine Richtung gedacht, die ganze Zeit in eine Richtung gearbeitet und dann auf einmal geht es da gar nicht weiter.
War für mich undenkbar. Also nachdem ich über 12 Jahre lang auch von oder 13 Jahre von Erfolg zu Erfolg gelaufen bin, ich habe da sämtliche Preise bekommen, wurde da überall eingeladen als der erfolgreiche Jungunternehmer und Bayerns Best 50 Preis und Top 100. Und das war, die Minister kamen in die Fabriken, die wir da gehabt haben, vorbei. Also das war für mich unvorstellbar zu scheitern. Als es dann eingetreten ist, habe ich es dann eigentlich sofort akzeptiert. Ich habe gesagt, dann richtig. Man hätte auch erst eine Gesellschaft insolvent und dann die nächste. Ich habe gesagt, nee, wenn, dann bringt es jetzt nichts mehr, dann richtig. Und dann erst mal Scherben zusammenglauben. Also das war beruflich ein halbes Jahr, wo man einfach nur Restrukturierung hat mit den Banken, die Geräte verwertet, bei den Unternehmenstransaktionen mit unterstützt, die Nachfolgegesellschaften mit aufgebaut. Also das war dann schon ziemlich viel Sanierung, Restrukturierung. Ich habe auch extrem viel gelernt, weil in so einer Insolvenz, da wird ja alles auf links gedreht. Da lernt man auch, was man alles falsch macht als Unternehmer und Geschäftsführer, welche Verträge man wie formulieren muss, was richtig, was falsch ist. Das kann man ja nirgendwo lernen, außer in der Praxis. So richtig, außer man hat 7 Studiengänge inklusive Jura. Dann ist man aber auch fertig mit dem Leben nach diesen Studiengängen, also von der Zeit her. Und da habe ich sehr viel lernen dürfen und habe die Phase genutzt, um runterzukommen von diesem Trip. Ich war ja wirklich auch mit Fahrer 14 Stunden unterwegs und alles Mögliche und habe dann eben nur noch im Büro gearbeitet, war wenig unterwegs und habe erstmal reflektiert und ich habe sehr viel geschrieben in der Zeit. Ich habe also da im Büro im Untergeschoss gehabt und habe also sehr, sehr viel geschrieben und das alles schriftlich verarbeitet, was die Jahre da passiert ist, weil ich hatte während diesem Wachstumswahnsinn gar keine Zeit zur Reflexion. Und die habe ich mir dann im Jahr 2014 neben der umfänglichen, umfassenden Restrukturierungs- und Neugründungsphase genommen. Ja.
Wenn du dann sagst, so, ja, du bist in eine Reflexion gegangen, dann ist das ja auch im Endeffekt eine vollkommen neue Aufgabe, die du dir dann ja selber gegeben hast. Also an der Stelle hättest du ja auch einfach sagen, okay, ja, gescheitert, aber ich baue direkt das nächste wieder auf, ich komme wieder hoch. Was war da dieser Auslöser, dass du gesagt hast, wirklich so, oh, stopp, also ich mache einfach jetzt nicht so weiter, ich nehme mir diese Zeit, ich muss diese Reflexion machen.
Also die Enttäuschung, das Ende der Täuschung war für mich das große Erwachen. Privat haben wir in einem kleinen Haus gelebt. Ich habe keinen Hubschrauber gehabt, keinen Pool. Privat war ich nützlich, habe mich für die Familie engagiert. Und da wurde ich geliebt und auch werde ich geliebt. Und es ist wunderbar. Im Berufsleben war ich zu egoistisch, Alleinherrscher, wollte niemals teilen, wollte auch keine Augenhöhe und ich war letztlich gesagt nicht nützlich. Und das war für mich sehr schlimm, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne nützlich ist, aber ich war falsch programmiert in meiner unternehmerischen Einstellung, für alle Menschen, die Gesellschaft und die Welt nützlich zu sein. Ich wollte die Welt beherrschen und nicht die Welt retten. Und ich habe große Chancen im Nachhinein nicht genutzt. Ich hatte Angebote, dass ein großes Familienunternehmen bei SYM mit einsteigt als 25% Gesellschafter. Die hätten alle Banken abgelöst. Ich hätte weltweit mit denen Geschäft machen können. Das ist ein nachhaltiges, gestandenes Familienunternehmen. Die wollte ich nicht, die habe ich ausgeschlagen. Total idiotisch im Nachhinein. Da war ich vielleicht 27, 28, da habe ich Nein gesagt. Ich hatte auch alle andere viele große Chancen, um auf stabile, nachhaltige, erfolgreiche Beine zu kommen, aber ich wollte alles selbst machen und alles selbst entscheiden und mir nicht reinreden lassen. Und das Enttäuschende für mich, und ich bin froh, dass es mit 30 und nicht mit 50 gekommen ist, ist, dass die ganzen Mitarbeiter, für die man das gefühlt immer getan hat, sich umgedreht haben und zum nächsten Arbeitgeber gegangen sind, bis auf einige wenige. Und da habe ich mich gefragt, wieso ist denn das so? Wieso helfen die mir jetzt nicht? Wieso klopft dir keiner auf die Schulter? Wieso leidet keiner mit dir? Und dann ist mir aufgefallen, weil ich eben nicht nützlich war. Ich war für die Menschen nicht nützlich. Und das hat mich sehr gestört an meiner unternehmerischen, an dem Ergebnis, weil ich habe zwar ein paar hundert Millionen gedreht, aber dann war alles weg, beziehungsweise Minus. Und keiner hat gesagt, boah, danke für die tolle Zeit. Einige wenige, ja. Aber die meisten haben jetzt nicht unbedingt ein positives Arbeitsverhältnis dann gehabt und in Erinnerung gehabt. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte das nächste Mal, wenn ich scheitere, was hoffentlich nicht der Fall sein wird wirtschaftlich, aber das nächste Mal, wenn ich zurückblicke und ich bin ein sehr fleißiger Mensch und arbeite wirklich sehr gerne und viel, dann möchte ich zumindest zurückblicken und möchte sagen, okay, jetzt ist wieder alles weg oder ich habe immer noch nichts verdient in Cash oder in finanziell, aber ich habe was Gutes getan. Und das habe ich mir die letzten 10 Jahre gemeinsam mit einem Gründungsteam und vielen engen Mitarbeitenden erlaubt und bin echt froh darüber und dankbar, dass es jetzt auch so schnell und gut wieder wächst im Sinne eines nützlichen Wachstums, eines natürlichen Wachstums, keinen gekauften.
Du hattest gerade gesagt, dass ein anderes Unternehmen SYM übernehmen wollte. Ich glaube, du meinst LST. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
Absolut. In meiner ersten Unternehmenskarriere habe ich niemanden an meiner Seite oder neben meiner Seite geduldet. Heute ist das tatsächlich ganz anders. Bei SYM ist es so, dass wir viele Gesellschafter haben. Es sind 19 an der Zahl und es ist auch gedacht und geplant, weiter zu wachsen. Dass der Betreiber des Ökosystems SYM als Dienstleister und Software soll sich selbst gehören, das heißt den Nutzern. Das ist das große Ziel, dass wir keine externen Kapitalgeber haben, bei denen das Geld extern abgezogen wird, sondern es soll im Ökosystem bleiben. Und es ist gewünscht, viele Gesellschafter zu haben, was damals nicht der Fall war.
Ja, da merkt man ja schon so zwei wirklich sehr unterschiedliche Welten. Und du hast ja auch gerade gesagt, durch Reflexion und so wie du dich sozusagen in deinem vorherigen Leben, nenne ich es jetzt mal, oder in deinem vorherigen Wirken beschreibst, ist ja sehr hart schon. Wie war das denn für dich? Also wie hast du diese Offenheit, weil ich kann einfach auch von mir mal selber sagen, ich muss auch eher auf meinem Weg von einem Angestellten, Chip-Entwickler, Elektrotechnik und dann ins Weg zum Unternehmer, also vollkommen anders denken auf einmal für mich. musste ich an vielen Stellen auch mich selber reflektieren und musste mich da auch hart bewerten, sage ich mal. Und das hast du ja jetzt gerade auch, wie du das gesagt hast, gemacht. Wie war das für dich sozusagen, das zu reflektieren und zu sagen so, da ist etwas total angefangen. Bei mir ist es so, ich sage so, ja, das ist mein zweites Leben gewesen und ich lebe jetzt gerade mein drittes Leben. Also ich habe da auch so einen Cut reingemacht. Wie ist das bei dir gewesen, diese Erkenntnis und dann die Schritte danach?
Die Erkenntnis hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, wo die Faktoren falsch waren. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe persönlich nicht eine problemhafte Situation erlebt. Persönlich, ich als Mensch. Also ich bin gescheitert wirtschaftlich, nicht als Mensch, sondern wirtschaftlich. Ich habe gesagt, ich bin jung genug, ich muss nochmal anfangen. Wie mache ich es richtig? Und dann habe ich eben, wie mache ich es richtig? Da habe ich dann doch durchaus noch länger gebraucht, um es herauszufinden, wie man wirklich nachhaltig wirtschaften kann. Das war eine lange Reise. Nur die Einsicht und die Reflexion war für mich eher ein sinnstiftendes Gefühl.
Jetzt hast du dann irgendwann gesagt, okay, es geht weiter, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, aber du sagtest auch gerade, LST gibt es als kleines Unternehmen oder als kleineres Unternehmen auch noch. Wie war das dann? Also hast du, konntest du das andere weiterführen, hättest du da weitermachen können oder hast du eben genau von dort was ganz Neues dann aufbauen müssen? Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ich musste wieder von vorne mit Null anfangen. In der damaligen Phase war das dann auch meine Frau, die neu gegründet hat, zusammen mit einigen Mitgründern. Die Firma hieß damals LST Management Services GmbH, die als Auffanggesellschaft gegründet wurde und die Dienstleistungen weiterhin für diese Unternehmensgruppe und dann bald auch fremde Dritte erbracht hat, also Strategieberatung, IT-Services, Agenturleistungen, Media, Personal, alle Managementfunktionen für so kleine Unternehmen. Das war so die erste Auffanggesellschaft. Und aus dieser Gesellschaft ist dann 2020 dann auch SIM entstanden.
Okay, da ist ja auch schon ein Schiff. Das eine war irgendwie Baugeräte verleihen und jetzt auf einmal hörte sich eher so in Unterstützung KMUs an. Wie ist dieser Shift entstanden?
Das war 2014 in der Findungsphase, habe ich mich gefragt, was möchte ich tun? Und ich war einmal gut im Thema Maschinenbau, Baumaschinen. Dann habe ich den Markt betrachtet, habe gesagt, okay, Maschinenbau im Zuge der Automatisierung, der KI, der Robotik, schwieriges Pflaster. Zudem der ganze internationale Vertrieb, den ich da aufgebaut hatte. Ich hatte damals 2 kleine Kinder. Mein Sohn, der Kleinste, ist geboren, als ich die Insolvenzen anmelden musste, gleichzeitig übrigens. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn noch? Und dann kam eben Finanzen, Finanzierung, M&A. Also ich hätte so einen Private Equity Fonds oder Distressed Fonds auflegen können und Firmen kaufen und zusammenführen und fusionieren und dann weiterverkaufen oder sowas. Das hätte ich auch können. Das war aber nicht dem Sinne nachhaltig, weil dann hätte ich wahrscheinlich wieder nur Geld gedreht. Das Thema Impact Investing hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm. Also war dieses Thema Finanzierung, Finanzen, Private Equity für mich auch nicht das. Und dann habe ich gedacht, was hast du denn sonst für eine Kompetenz? Ne? Und dann kam mir eben, dass ich ja seit 10 Jahren eine Unternehmensgruppe aus einer Hauptverwaltung oder Zentrale, wie wir es damals nannten, leiten oder manage. Diese Firmen bekommen IT-Services, die bekommen Steuerrecht, die bekommen Projektmanagement, die bekommen Agenturleistungen, Media, Controlling, all diese Themen. Und das kann ich ja sehr gut. Das haben wir für 28 Gesellschaften in der Gruppe gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann bündeln wir das in dieser Managementgesellschaft und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, weil ich hatte immer so die Beteiligung, die kleinen Firmen, die wir da hatten, die waren immer so von 5 bis 100 Mitarbeitende etwa. Und da waren wir perfekt, weil wir jedes Jahr 28 Jahresabschlüsse, 28 Mal Personalthemen, also immer 28 Mal die Themen hatten. Dadurch konnte ich das natürlich viel besser als andere und konnte dann anfangen, dort mit dem Gründungsteam und mit weiteren Mitarbeitenden diese Organisation auszubauen. Wir haben dann viele Services definiert, die für Kranken zu leisten sind. Wir haben die automatisiert, wir haben die standardisiert, damit sie bezahlbar werden. Das Problem an kleinen und mittleren Unternehmen ist, dass die Berater nicht bezahlbar sind, die sie alle bräuchten. Und deswegen gehen eben standardisierte Services und Beratungsleistungen dann vielleicht besser und haben uns dann da auf den Weg begeben.
Dieses Unternehmen hat deine Frau angefangen und dann ist da ja irgendwo Resonanz zurückgekommen. Und dadurch hat sich Stück für Stück SIM scheinbar entwickelt. Was ist da, wo hattet ihr das Gefühl, Mann, da kommt diese Resonanz? Also was waren diese Dinge, die da eben zurückkommt? Und wie hat sich das denn eben anders entwickelt zu SIM hin? Weil SIM ist ja, glaube ich, mehr als einfach nur ein Service-Provider, nenne ich es jetzt mal, für IT-Dienste und Ähnliches, sondern ihr geht da ja ein ganzes Stück noch weiter. Und was ist das? Was ist da entstanden?
Sehr gerne. 2014 bis 2016 haben wir uns mit unseren Services als Service Provider auf Restrukturierungsfälle konzentriert. Also richtige Problemsituationen, haben da die Gesellschafterposition vertreten, haben die Firmen restrukturiert. Und das Problem, was wir festgestellt haben, ist, dass die Firmen meistens durch Unternehmenslenker in Schieflage kamen, die stark narzisstisch unterwegs sind oder stark schwierig unterwegs sind. Und wenn die schwierige Phase vorbei ist, fallen die alle in die Muster wieder zurück. Also bei den meisten ist es so gewesen bei uns. War also sehr demotivierend, weil die Unternehmer danach genauso wieder weitergemacht haben wie vorher. Das wäre in meinem Fall, bei meinem Scheitern hätte das ja auch der Fall sein können. Ne? Der Schmerz war bei mir aber so groß, dass sich das anders entwickelt hat. Und die anderen Unternehmen, die wir begleitet haben, waren Startups, viele Startups, auch mit Venture Capital. Die wurden dann meistens dann weiterverkauft an große Firmen. Habe ich mich dann mit dem Startup-Markt auseinandergesetzt und gesehen, dass die deutschen Universitäten die besten Leute ausbilden, dann mit deutschem Gründungskapital ausstatten und dann diese deutschen, in Deutschland ausgebildeten Top-Unternehmer mit deutschem Startkapital dann an Israelis oder an Amerikaner oder Chinesen verkauft werden. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also das ist ja auch nicht mittelstandsfördernd. Und für meine KMU-Services und meine Bewegung, nachhaltiges Wirtschaften zu etablieren, ist das ja auch nicht zielführend. Und dann haben wir gedacht, ja, aber was können wir denn dann tun? Digitale Transformation waren wir seit 2010 führend unterwegs. Bei uns ist also schon immer seit 2010 alles papierlos. Oder seit 2013, genau. Und der Punkt war einfach, wie betrachten wir KMU und was haben die für Herausforderungen? Und wir haben also festgestellt 2016, dass wir davon ausgehen müssen, wenn wir uns das anschauen, dass bis 2030 50% aller KMU gestorben sind. Das haben wir damals 2016 für uns in die Strategie reingenommen. Und es hat uns damals niemand geglaubt. Wir haben gesagt, makroökonomische Herausforderungen sind zu krass, also von Lieferketten, Ukraine-Krieg, was jetzt kam, das haben wir alles schon irgendwo gesehen. Die regulatorischen Anforderungen, die immer höher werden, dieser Bürokratiewahnsinn, Fachkräftemangel, wir haben ein demografisches Problem in Deutschland, ne? Babyboomer, Rente, Transformation, Unternehmensnachfolge. Dann die Plattformen, die immer weiter ansteigen, wo die Abhängigkeit an diese Plattformökonomie wächst. Wir sehen es in der Busindustrie, da sind sie alle von Flixbus jetzt abhängig, also fast. Dann die neuen Technologien, die laufend sich verändern, also sehen wir jetzt aktuell KI, wie viel KMU nutzen KI aktiv im Tagesgeschäft? Jetzt wahrscheinlich 5%, wenn überhaupt, sind alle nicht in der Lage, diese schnellen technologischen Veränderungen mitzugehen. Dann noch zwei weitere Herausforderungen, bin ich fertig. Dann New Work hatten wir, das Thema, dass einfach der alte Style, der funktioniert nicht mehr. Und wir haben die ökologische Transformation, die jetzt ja da ist, die war damals noch in weiter Ferne. Daraufhin, auf Basis dieser Herausforderung, haben wir gesagt, 50% der KMU werden es nicht schaffen. Und wie könnte denn eine Lösung aussehen? Und ich bin zur IHK, damals zu Markus Sauerhammer übrigens, damals Digitalisierungsbeauftragter der IHK München. Der war auch bei dir hier im Podcast. Mit dem hast du auch Zukunftsacker gemacht, gell?
Genau.
Ja, krass. Genau, Markus Sauerhammer damals, das war 2014, 2015 muss das gewesen sein. Und also hochinteressant. Und dann waren wir bei den Handwerkskammern, ich war bei Universitäten, ich habe mit Professoren gesprochen. Ich habe gefragt, wo lernt man heutzutage, wie man ein kleines Unternehmen führt? Und die Antwort war, Das lernt man heute nicht mehr. Die Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammer, ich sage nicht alle, aber viele haben es total verschlafen. Die Lehrpläne sind viel zu alt. Es ist alles nicht up to date. Und die Universitäten, Hochschulen, die bilden für Konzerne aus, weil da kommen die Gelder her. Also es ist ganz schwierig. Und dann haben wir uns immer weiter umgehört und geschaut und geschaut. Und irgendwann sind wir im Wald geendet, tatsächlich in einem Wald mit einem Förster. Und der hat uns damals erklärt, wie ein Ökosystem in der Natur funktioniert. Und das war dann der entscheidende Punkt 2016, 17, in dem wir uns entschieden haben, Ökosysteme gestalten zu wollen. Und da ging es los, wie kann man Ökosysteme gestalten? Werteökonomie. Ein Ökosystem muss mit Werten geführt werden. Ansonsten öffnen sich die einzelnen Mitglieder nicht. Also wir haben Leitwerte etablieren müssen. Wir haben ein Geschäftsmodell aufbauen müssen, was der Plattformökonomie gleichkommt oder was der Plattformökonomie folgt, weil die Services, die wir selbst vermarkten wollten, konnten wir gar nicht erbringen, weil so viele Menschen konnten wir gar nicht einstellen. Wir sind 30 Mitarbeitende fest und viele Freiberufler, aber das wäre gar nicht gegangen. Und somit haben wir gesagt, okay, wir brauchen so eine Art Marktplatz oder so eine Art Börse oder irgendwas, wo wir dann einfach matchen können. Genau, und dann eben die Datenökonomie, die Daten, die wir im Ökosystem nutzen, die Informationen, die wir uns wechselseitig hinzuspielen, den Wissensvorsprung, den wir uns wechselseitig ermöglichen. Das sind die Themen, die wir dann angegangen sind. Und wir haben das Ganze dann symbiotisch wirtschaften am Vorbild der Natur genannt. Ein neues Wirtschaftsmodell, was jetzt etabliert wird. Wir haben lange gebraucht, um auf dieses Feedback vom Markt zu stoßen, was wir brauchen. Und wir haben uns entschieden, mit der Community zu starten. Wir bauen jetzt eine Community auf aus Gleichgesinnten, die Werte teilen, die Vision, wir gestalten die Wirtschaft der Zukunft ökologisch, regional und sozial. Das ist der Plan. Wir sind jetzt von 20 Mitgliedern auf 250 in einem Jahr gewachsen und dürfen jetzt eben die nächsten 500 bis 1000 Community-Mitglieder aufnehmen.
Also jetzt gerade merkt, glaube ich, auch der Zuhörer, wow, das ist ein Blumenstrauß. Also du hast sehr unterschiedliche Themen gestreift, von KMUs, wo sie stehen in der Entwicklung. Wo lernt man heutzutage ein Unternehmen aufzubauen? Aber vor allen Dingen auch so Themen, die in bestimmten Blasen so schon nur so normal sind, wie New Work oder auch ökologisch, wir müssen alle nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Und all diese Punkte für sich alleine sind ja schon so riesig. Und ich war jetzt gerade vor kurzem auf einer Messe, wo dann Industrie, hauptsächlich metallverarbeitende Industrie war. Wenn man da mit KMU spricht, also das ist so unterschiedlich. Die einen sehen das, die arbeiten, das sind andere, aber da merkt man sofort, wenn man Richtung Nachhaltigkeit fragt, dann so, oh, was kommt jetzt hier, wie gehe ich damit um? Und dieser riesen Blumenstrauß, ich habe mal gelernt, so bei einem Unternehmen, Fokus, Fokus, Fokus. Also wie seht ihr das momentan? Wie handelt ihr das momentan? Alles das in so ein Ökosystem unterzubringen, um das managebar zu machen?
Die Businesslogik, die wir hier aufbauen, ist natürlich über 20 Jahre gewachsen. Das sind ja 20 Jahre Management kleine Unternehmen. Die einzelnen Handlungsstränge, die managen wir über Projekte und die Entwicklung nach den besten Methoden, die aktuell am Markt sind. Also wir sind rein agil am Start und die Komplexität, die auf ein KMU wirkt, kann ein KMU nur lösen, aus meiner Sicht, indem es sich einem Ökosystem anschließt und die Dinge andere erledigen lässt, die nicht Fokus sind. Und dieses Ökosystem kann das Simworking-Ökosystem sein, indem man ganzheitlich transformiert, entlastet, befähigt wird. Und unsere Aufgabe als Sim, dem Betreiber und Orchestrator des Ökosystems, ist es ja nicht, als all das zu wissen, sondern diejenigen, die es wissen, so zu managen oder ihnen so eine Bühne zu geben, dass sie ihr Wissen teilen können. Ich bringe ein konkretes Beispiel. Im Sim-Working-Ecosystem unterteilen wir nach Clustern. Also wir bilden Cluster, wo wir Kompetenzen, Motive und Interessen bündeln. Und wir haben das Cluster Impact and Sustainability, eines der ersten, die wir initiiert haben, unter der Leitung Cluster Manager Mechtab van Stietenkroon. Und sie hat es jetzt geschafft, den Stefan Grabmeier, der macht Impact Business Design, den Klaus, also der ist, war lange Zeit Innovation Chef bei Telekom und bei Haufe, ist also wirklich ein echter Experte für Transformation und Impact und Innovation. Dann haben wir den Klaus Fesel, ein sehr erfahrener, der Nachhaltigkeitschef der DATEV, richtig krass nachhaltig unterwegs. Die DATEV ist übrigens ein tolles Vorbild, ein Ökosystem für Steuerberater. Ne? Ein guter Vergleich zu SIM. Und dann haben wir noch den lieben Falk Ziens, der von der GLS Bank, 30 Jahre Stabsmitarbeiter, leider Strategie, der zusammen mit dem Vorstand die ganzen Themen der GLS Bank managt. Die drei bringen jetzt ihr Wissen, ihre Kontakte ins Cluster Impact and Sustainability ein. Und wir können das so verwenden, dass es für alle im Ökosystem gilt. Also wenn wir eine Richtlinie jetzt erarbeiten im Cluster oder ein White Paper oder Schulungen empfehlen, die vorher evaluiert wurden von diesen Personen, dann können wir durch diese Kompetenz in diesem Cluster dem ganzen Ökosystem Impact bringen. Also richtig nützlich sein. Allein durch das Teilen von Wissen. Und das bauen wir jetzt in jedem Cluster auf. Und somit sind wir auch nicht rein demokratisch organisiert, sondern eher soziotechnokratisch. Also bei uns entscheiden die kompetentesten und motiviertesten Menschen, die treiben die Dinge voran in dem jeweiligen Cluster. Und man hat sowas noch nie gebaut. Also wir sprechen auch mit großen großen Managern, zum Beispiel die Schwarz-Gruppe, das ist Lidl Kaufland, der Gerd Czernowski, der Komplementär-CEO, und der Christian Müller, der IT-CEO von der Schwarz-Gruppe. Mit denen sprechen wir persönlich 1,5-1,3 Stunden über dieses Geschäftsmodell, weil die sehen, dass wir hier etwas erschaffen, was groß werden kann, richtig groß. Wir haben 3,5 Millionen Unternehmen nur in Deutschland, KMU. Wenn man da 10% Marktanteil hat, sind es 350.000 Unternehmen. Mit jeweils 2 Nutzern sind 700.000 Nutzer. Also da hat man einen Riesenmarkt, der tatsächlich schrumpft. Also die KMUs schrumpfen und die müssen sich zusammenschließen aus meiner Sicht, ihr Wissen teilen, ihren Einkauf bündeln, ihre Transformation gemeinsam gestalten. Wir haben jetzt, freut mich total, wir haben jetzt die erste Messe, die Embedded-Messe in München gehabt. Da war an einem Stand das SIM-Label, SIM Beyond Economy. Und es haben sich mehrere SIM-Companies zusammengetan und SIM-Worker, Menschen sind bei uns SIM-Worker und die Firmen sind die SIM-Company. Und die haben sich zusammengetan und dort mit der Marke SIM Beyond Economy dort Kunden gejagt, ne? Also Kunden gewonnen. Und das freut mich total, dass das jetzt so eine Eigendynamik entwickelt, dass man die Dinge wie Marke, wie Slogan, wie Mindset, wie Werte, wie Informationen, wie Wissen, die dürfen das nutzen, die Nutzer, ne? Und machen daraus auch was und gestalten tatsächlich jetzt schon mit die Zukunft. Und das ist echt cool, das zu sehen, dass es jetzt nach so vielen Jahren, das hat ja 10 Jahre gedauert, dass es jetzt sozusagen Nutzer gibt, die das Ökosystem nutzen, die Vermarktung darüber pushen, die Produktentwicklung pushen, die sich selber im Sinne der Kreislaufwirtschaft transformieren, die ganzen im Elektronikbereich sind wir relativ weit. Da haben wir Symtronics, das Institut für nachhaltige Elektronik, so nennen wir das Cluster, vor einem Jahr ins Leben gerufen. Dort haben wir jetzt die ersten Projekte im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Wir verwenden dort recyceltfähiges Zinn zum Beispiel. Wir sind jetzt gerade dabei, diese Leiterplattenrecycling voranzutreiben. Das sind alles Themenfelder. Es macht Freude, das zu sehen, dass dieses Gestalten jetzt funktioniert.
Ich merke jetzt auch, über was ich in Social Media verfolge, das zieht unheimlich viele Menschen an. Und ich habe auch so das Gefühl, ihr habt dort etwas getroffen, wo eben viele eben auch dran hängen. Also weil genau diese ganzen Themen, die du angesprochen hast, die können die KMUs gar nicht selber so leisten. Also ich nehme jetzt einfach nur mal das Thema Nachhaltigkeit. So, ich war auf der Messe dort, habe dann zum Thema Nachhaltigkeit was gefragt und dann Hat mir einer gesagt, ja, bis vor kurzem waren wir ein kleiner KMU und nachhaltig wollten wir immer sein, aber wir hatten keinen einzelnen eigenen Nachhaltigkeitsmanagerin oder Nachhaltigkeitsmanager. Wir konnten das gar nicht so leisten und das ist aber trotzdem etwas, was für uns wichtig war und das war immer schwierig. Und jetzt wurden wir aufgekauft, ja, jetzt gibt es da dann in dem Großunternehmen, gibt es da Leute, die kümmern sich darum, jetzt können wir uns auch darauf fokussieren. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, ist das die Lösung? Und er meinte so, nee, eigentlich müsste es für die KMUs eben auch so etwas geben. Also wir wurden aufgekauft, weil wir zum einen gut waren, aber weil genau da, um in diese Schritte zu gehen, war das für uns auch dann ein Weg. Und dann denke ich so, ist das die Lösung, dass ganz viele KMUs dann von Großen aufgekauft werden? Oder gibt es da eben eine andere Lösung? Und das finde ich ziemlich spannend, dass ihr da halt eine andere Möglichkeit dazu bietet, nämlich zu sagen, okay, wir bauen hier ein Ökosystem auf, wo man sich gegenseitig unterstützt. Kannst du da mal, wenn ich als Unternehmen, ich bin jetzt in einem KMU-Unternehmen und sage, mir ist jetzt der Bereich Nachhaltigkeit, ich merke einfach, wir müssen dort auch unsere Geschäftsmodelle ändern, um bestimmte Ziele zu erreichen, aber wir wissen überhaupt nicht, wo wir da anfangen. Und so eine Person stößt auf SIM, auf SIM-Working, was wären dann Schritte, was würde dann passieren? Wie unterstützt ihr dabei?
Beginnen tun wir mit der Wissensvermittlung. Beginnen wir bei dem Begriff Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wird in der Forstwirtschaft ein Wirtschaften bezeichnet, welches dem Wald so viel Holz entnimmt, dass gleichzeitig genauso viel nachwächst. Nachhaltig wirtschaften. Es bleibt gleich. Das ist die Definition, die allgemein verbreitet ist. Andere empfinden unter Nachhaltigkeit ökologisch sinnvolles Wirtschaften. Wir gehen bei SIM und dem SIM-Working in die Richtung, wir müssen regenerativ wirtschaften. Das heißt, wir müssen auch Dinge wieder in Gang setzen. Wir müssen den sozialen Impact steigern, wir müssen den ökologischen Impact steigern. Wir müssen ganzheitlich uns verbessern und wieder wachsen. Wir gehen davon aus, dass die Wachstumsthematik durch Symbiose möglich ist und zeigen das auch schon anhand einiger Praxisbeispiele. Und so würden wir einen SIM-Worker an die Hand nehmen und langsam ins Ökosystem überführen. Wir nennen das Onboarding. Und durch dieser Transformationsprozess beginnt immer im Kopf. Ich sage immer so schön, Gedanken werden zu Worte, Worte zu Handlungen, Handlungen zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu unserem Charakter und unser Charakter wird unser Schicksal. Spruch aus irgendeinem afrikanischen Kontinent. So. Das Thema ist, wenn wir gegenseitig uns unterstützen, dann sind wir gegen. Wenn wir uns wechselseitig unterstützen, dann sind wir im Wechsel, im Austausch. Es beginnt auch mit der Sprache, die wir sprechen im Ökosystem. Es ist regeneratives Wirtschaften zu kommunizieren und zu erläutern, dass wir regenerieren sowohl unsere Seele als auch unsere Wirtschaft, als auch unsere Umwelt und Natur. Das müssen wir lernen, wie das geht. Und es gibt viele Initiativen, die das jetzt vorantreiben. Ganz toll, Antropia beispielsweise oder die Initiative Regenerative Wirtschaft, die GLS Bank. Wir haben bei uns in der Satzung im Dezember eine Satzungsänderung gehabt und haben uns regeneratives Wirtschaften zum Ziel gesetzt. Das heißt also, um wieder zu regenerieren. Und durch diese Wissensvermittlung bauen wir und transformieren wir dann die Unternehmerinnen und Unternehmer in dieses neue Denken. Und es gibt welche, die verstehen das relativ schnell und es gibt welche, die verstehen das gar nicht und es gibt welche, die verstehen das eben nur bedingt. Wir lernen immer mehr, einzelne Unternehmen zu qualifizieren und dann richtig zu entwickeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Impact Factory anschaue, da sind 200 Startups, die perfekt ins Ökosystem passen. Also wir lernen auch, welche Unternehmen passen sehr gut und welche eben eher weniger. Und da ist auch die Kompetenz in unserer Mitgliederauswahl so, du stellst einen Antrag, dann kriege ich über eine KI einen Bericht, der sagt dann, 78 von 100 Punkten passt das Thema und an den Handlungsfeldern sollte man nochmal nachfragen. Also wir kriegen schon über unsere Business-Logik KI-gestützte Empfehlungen dann Mitglieder aufzunehmen. Das Schöne ist, wir haben nur 2% der Mitgliedsanträge, die wir nicht annehmen können. Warum ist das so? Wir sind sehr, sehr vorsichtig bei der Auswahl von Mitgliedsunternehmen, weil wenn da einer drin ist, der dann da wie der Elefant im Porzellanladen die Leitwerte missachtet und das Vertrauen bricht und Schwierigkeiten macht, dann ist es fürs gesamte Symbiont Economy Label schwierig, weil wo Sym drinsteht, muss auch Sym drauf sein oder andersrum. Und es sind aber nur 2%. Warum? Weil wir so eine deutliche Sprache sprechen. Wir sagen Beyond Economy. Wir sagen Verantwortungskapitalismus. Wir sagen Ökosystem. Wir predigen Augenhöhe, Verlässlichkeit, Offenheit als Leitwerte. Und diese Sprache sorgt dazu, dass wir Gleichgesinnte ansprechen und die dann bei uns auch mitmachen. Und die ersten 200 Mitgliedsanträge, die waren noch relativ zäh, würde ich sagen. Aber nachdem wir jetzt solche Botschafter im Ökosystem haben, wie Clusters Impact Sustainability, ich kann da viele Cluster jetzt aufzählen, wo echte Koryphäen drin sind, die das sich tief angeschaut und geprüft haben und gesagt haben, ich mache das. Ne? Am Anfang waren das so, ich kenne den Michael Schienbacher, ich kenne da einen von den Sym-Workern, da mache ich mal mit und schaue mir das mal an. Das war so am Anfang. Und jetzt haben wir auch schon Wertangebot, es gibt Inklusivleistungen, es gibt eine App, es gibt Veranstaltungen, also da kommt richtig Musik rein. Es gibt auch mehr Whitepaper, die geteilt werden, Informationen, die wir teilen. Jetzt ist es schon einfacher und nachdem jetzt so viele Botschafter mit dabei sind, kommen jeden Tag Mitgliedsanträge rein, wo ich mich sehr freue darüber und vor allem auch von Privatpersonen. Das ist auch verrückt. Wir sind ja eine Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, aber viele, viele Privatpersonen melden sich bei uns und möchten mitgestalten und transformieren dann später ihre eigenen Unternehmen. Also meistens kommen die als Privatperson und sind dann so überzeugt nach einem halben Jahr oder Jahr, dass sie dann ihren Arbeitgeber sagen, du, ich möchte gerne, dass wir da Mitglied werden, weil die haben mir so viel jetzt beigebracht und so viel gutes Mindset verbreitet und die haben mir so viel die Augen geöffnet. Und es ist so eine coole Community und die machen wirklich was. Lass uns da mitmachen. Und dann kann es eben sein, dass die aus den Personen dann auch die Unternehmen kommen.
Nochmal für dich, auf dich als Person bezogen. Also bist du von einem Turbo-Kapitalisten jetzt zu einem Turbo-Sim-Worker geworden? Und wie fühlt sich das gerade für dich an? Ist da ein Riesenunterschied zu dem, was vorher war? Weil ich merke gerade, dass es halt genauso wieder dieser Riesenantrieb, da etwas Großes zu schaffen, der ist bei beiden ähnlich. Wie fühlt sich das an?
Richtig, das fühlt sich sehr gut an. Ich möchte auch als Person und als Persönlichkeit wahrgenommen werden mit Reichweite. Wer mir auf LinkedIn folgt, der sieht ja, was ich ganz halt meine Selfies da poste und so weiter, um Reichweite zu generieren. Warum mache ich das? Weil ich nützlich sein will. Und das ist der Unterschied zu meinem vorherigen Leben. Jetzt möchte ich Unternehmen zukunftsfähig machen, ihren Wert steigern, auch Unternehmenswert steigern, indem wir sie bei allen Herausforderungen unterstützen. Und ich möchte ein Treiber sein einer nachhaltigen, ethischen Wirtschaft. Das funktioniert nicht immer. Es gibt auch immer wieder, wie im echten Leben auch, wir sind ja im echten Leben, große Schwierigkeiten. Meine Frau hat eine Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung. Da hast du auf der einen Seite das Finanzamt und auf der anderen Seite irgendeinen Gegner. Also es ist nicht so einfach oft. Trotzdem haben wir ein Mittel gefunden, um in dieser Community zusammenzuhalten, um uns zu unterstützen und dann auch äußere Einschläge gemeinsam zu meistern. Also wenn ein Angriff von außen kommt, sage ich, können wir uns zusammenschließen und eine Taskforce bilden. Dann kommen 5 Unternehmer zusammen und sagen, wir sind Sim-Worker, das lassen wir mit uns nicht machen. Und 3 Unternehmerinnen holen die dann ein bisschen runter, das Testosteron, und dann gehen die 8 nach vorne und lösen das Problem zusammen mit diesem Unternehmen, welches gerade das Problem hat.
Kannst du mal so eine Mitgliedsreise skizzieren? Wenn ich so in das Sim-Netzwerk hineinkomme, wie beginnt das dann? Also wie werde ich Teil dieser Community? Und was bedeutet das genau, Teil dieser Community zu werden im Täglichen?
Also du bekommst erstmal ein ausführliches Onboarding-Gespräch. Da wird dir dann alles einmal gezeigt, was wir schon alles haben. Von Kommunikationsguide, Brandguide, die Cluster, die Sim-Working-App. wie man beim Newsletter sich positionieren kann, wie man in den Clustern sich positionieren kann, wie man an die Insider-Informationen kommt, welche Veranstaltungen es gibt. Es gibt die Grundlagenarbeit, die ist intern. Es gibt den SIM-Talk, der ist sozusagen für extern, für die Reichweite. Es gibt ein SIM-Summit. Es gibt die unterschiedlichen Messen, die unterschiedlichen Speaker-Events. Es gibt unsere interne KI, die der digitale Assistent darstellt. Es gibt unsere White Papers, die extrem viel Informationen, KMU-relevante Informationen bringen. Wir haben zum Beispiel ein White Paper über Clusterbildung geschrieben. Das hat die Pia Steinberg gemacht, die wir über ein anderes Netzwerk kennengelernt haben, die jetzt bei uns, die ist selbstständig und macht gute Texte, die macht auch unsere Newsletter. Und die Pia hat also ein tolles White Paper geschrieben, was Geschichte schreiben wird, weil die Clusterbildung im Ökosystem so ein komplexer Vorgang ist. Das klingt so einfach, aber wie bringe ich 50, 100 freiheitsliebende Unternehmerinnen und Unternehmer gesteuert und an einen Tisch? Wie mache ich das? Also da lernen wir natürlich auch enorm viel. Und das ist dann das Onboarding und dann ist der erstmal erschlagen, also der SIM-Worker. Das ist also MWD, ne? Als SIM-Worker, nicht SIM-Workerin, SIM-Worker. Und Verantwortungskapitalist darf man sich dann nennen. Und wenn man jetzt SIM-Worker wird, dann darf man auch Co-Founder des SIM-Working-Ökosystems sich nennen, weil wir jetzt in der Gründungsphase sind. Und dann geht der hoffentlich der SIM-Worker mit geschwellter Brust raus und sagt, jawohl, da habe ich die richtigen Leute an meiner Seite und die helfen mir jetzt, mein Mindset weiterhin zu optimieren. Die lernen mir, meinen Einkauf zu optimieren. Und wie mache ich das? Ja, da gibt es Inklusivleistungen, die kann man buchen. Die sind in der Mitgliedschaft inkludiert. Die wachsen auch immer weiter. Da gibt es von Unternehmensfinanzierung, Impact, Sustainability, IT-Services, IT-Security, Softwareentwicklung. Also lauter Inklusivleistungen, wo ich als Mensch schon mal wahrnehmen kann, auch als Person. Wir haben den Gallup Strength Finder. Wir arbeiten gerade mit dem, also stärkenorientierte Unternehmensführung oder stärkenorientiertes Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch für private Mitglieder enorm fördernd. Ne? Wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt machen. Stärken von Gallup. Und dann arbeiten wir gerade mit Profile Dynamics. Das ist ein ähnliches Tool, viel digitaler und eben abbildbar von Teams, Unternehmen und des ganzen Ökosystems. Also die Persönlichkeitsentwicklung steht bei uns an auch weiter vorderer Stelle. Wir arbeiten da auch sehr, sehr werteorientiert und sehr innovativ, würde ich sagen. Wir haben sehr, sehr viele Rollen im Unternehmen. Wir sind sehr agil und das spüren die Mitglieder und die Co-Founder des SimWorking-Ökosystems. Und die werden dann sozusagen an die Hand genommen. Und das funktioniert bei den einen perfekt, bei den anderen nur punktuell. Das Schöne ist, alles kann, nichts muss. Ich bin Teil der Community, da verpflichte ich mich in einem Vertrag, ökologisch, regional, sozial zu arbeiten. Ich verpflichte mich in einem Vertrag, die Leitwerte, Augenhöhe, Verlässlichkeit und Offenheit zu leben, anzustreben, es ist nicht immer lebbar, aber anzustreben. Und ich verpflichte mich, dass man die Wirtschaft der Zukunft gestalten möchte, ökologisch, sozial und regional. Und das ist das Einzige, was man muss. Und das hilft bei der ganzheitlichen Transformation. Und jetzt zum Thema Nachhaltigkeit oder Regeneration. Wenn wir es schaffen, so zu wirtschaften, dass der Mehrwert für alle im Ökosystem steigt, dann sind wir erfolgreich. Und das funktioniert, und deswegen komme ich auf Wachstum, nur umso vielfältiger wir sind, umso kleinteiliger und umso regionaler strukturiert, weil so funktionieren Ökosysteme in der Natur. Und diese Ziele haben wir uns auch gesetzt. Wir wollen die Freiheitlichkeit erhalten, wie sie in der Natur existiert. Da sagt auch nicht der Affe dem Pfau, dass sein Schwanz zu lang ist. Das regelt die Natur im Wettbewerb. Leistungsorientierung ist auch wichtig. Es soll aber für alle letztlich ein Mehrwert entstehen. Und die Natur, die Ökosysteme der Natur, wenn der Mensch nicht einwirkt, wächst ständig und ist auch sehr resilient. Das heißt, wenn der Sturm kommt, nach einem Jahr steht der Mischwald wieder. Wenn es aber eine Monokultur war und der Sturm kommt, braucht es 10 Jahre, das ist jetzt mal dahingesagt, ich bin kein Förster, aber in etwa, bis wieder ein Mischwald entsteht. Also die Symbiose ist umso stärker, der Mehrwert ist umso stärker, umso vielfältiger, kleinteiliger und auch regionaler organisiert die Unternehmen sind.
Also das ist ja ein unheimlich großes Angebot. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also ich fühle fast so wie so eine Überforderung. Mache ich da jetzt alles? Gleichzeitig sagt er aber, ihr entwickelt euch agil weiter, damit kommt entweder mehr dazu, gehen auch andere Sachen vielleicht weg. Also mich würde da jetzt vor allen Dingen der Punkt nochmal interessieren. Du sagst immer wieder von einer Community. Und Community bedeutet für mich auch verbinden und Austausch. Kannst du dazu nochmal sagen, wie verbinde ich mich dort? Wie gehe ich dort in den Austausch? Was passiert dort?
Vor 1,5 Jahren haben wir die Swimworking-App gestartet. Da merken wir jetzt auf Basis der Rückmeldung der Mitglieder, dass sie sich noch mehr vernetzen wollen und noch mehr interagieren wollen. Und wir merken auch, die Betreuung der Mitglieder oder der Nutzer, ein Ökosystem nutzt man, die Community ist mein Mitglied, da sind wir noch in der Findungsphase, wie man was nennt. Ja. Da sind wir eben ständig im Austausch und kriegen Anforderungen rein. Wir evaluieren gerade im Moment 3 unterschiedliche andere IT-Systeme als Ablösung zu der App oder die Weiterentwicklung der App. Du bist also vernetzt einmal über LinkedIn, du bist vernetzt über die App. Wir sind jetzt gerade dabei, den Profile Dynamics, den Profiler einzuführen. Dann kannst du dich da auch noch vernetzen mit anderen und deine Persönlichkeiten dich wechselseitig zeigen. Also wir arbeiten ständig an der Möglichkeit, sich zu vernetzen und diesen Austausch zu ermöglichen. Jedoch nicht mit dem Ziel, viel Informationen zu bekommen, die man nicht braucht, sondern die richtigen Menschen für sich zu gewinnen, die die eigenen Ziele und die eigene persönliche Entwicklung nach vorne bringen. Und das ist die Business-Logik, die wir aufbauen. Wenn ich dir jetzt alle Mitglieder vorstellen würde, ist ein Monat vorbei und du brauchst vielleicht nur 10. Aber die wichtigen 10, die muss ich dir vorschlagen. Und das tun wir dann aktiv, indem wir jetzt aktuell noch manuell, noch nicht KI-gestützt, diese Vernetzung vorantreiben, indem ich sage, die Pia Steinberg ist eine super Texterin, der Stefan Grabmeier ist der Future Designer für Impact Business Design, Profile Dynamics ist ein geiles Persönlichkeitstool. Das sind ja alles, wir machen ja ständig Vernetzung und versuchen ständig mit den richtigen Lösungen die richtigen Herausforderungen zu meistern. Nach 20 Jahren kann ich beurteilen, ob ein Persönlichkeitsentwicklungstool gut oder schlecht ist. Und zusammen im Cluster können wir das mit den 5 führenden Persönlichkeitsentwicklern erst recht. Und heute haben wir einen neuen Mitgliedsantrag bekommen, die Jutta Lamas, die ist in Germering, die macht Persönlichkeitsentwicklung eben mit Profile Dynamics, die kommt über die Firma und die ist als Selbstständige jetzt gerade Mitglied geworden, heute, die kenne ich aus meiner Schulzeit, so, und ich freue mich einfach, jetzt hier auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung noch weiterzukommen mit mehr Menschen und umso mehr Menschen mitmachen, umso einfacher ist es, weil wenn ich 100 mal 50 Euro habe, ist das ein anderes Budget als 10 mal 50 Euro. Und wenn 100 Unternehmen 50 Euro für die Automatisierung einer Berichterstattung für ihre Bank ausgeben, beispielsweise, dann kann ich mit diesen 5.000 Euro schon was machen. Das kleine Unternehmen könnte das aber mit 5.000 Euro gar nicht machen, weil das viel zu viel Geld ist. Und das ist dann der Sinn der Plattformökonomie, dass wir eben Skaleneffekte nutzen, dass wir bündeln, dass wir es skalierbar machen. Und daran arbeiten wir Tag für Tag.
Du hast gerade von Business-Logik gesprochen und damit kommt auch so die Frage auf, wie finanziert ihr euch eigentlich?
Aktuell decken die Mitgliedsbeiträge rund 5% unserer Investitionen und Kosten. Also aktuell geht es über Eigenkapital. Wir haben ja 19 Gesellschafter im Dezember aufgenommen und aktuell sind wir vor der nächsten Kapitalerhöhungsrunde. Also wir sammeln Kapital ein aus dem Ökosystem für SIM, um SIM zu entwickeln und zu betreiben. Wir sind ein Startup. Wir sind jetzt in den Markt eingetreten und befinden uns jetzt vor der ersten größeren Wachstumsphase. Ganz interessant ist, dass wir mit 3 Banken eng zusammenarbeiten, die Mitglied des Ökosystems sind oder sein wollen, hoffentlich bald werden. Das ist also die VR Bank Werdenfels, die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und die GLS Bank. Und dabei haben wir auch mit den ganz vielen Genossenschaftsbanken zu tun und lernen also die Banken kennen. Warum erzähle ich das? Weil die Regionalbanken auch ganz gute Investoren für SIM wären, weil die Mitglieder werden und das Ökosystem nutzen und die nutzen das Ökosystem, um sich selbst zukunftsfähig zu machen, weil die Regionalbanken stellen fest, dass sie bei ihren Kunden, ihren KMU, rückläufige Zahlen haben. Die reine digitale Transformation ist für die Regionalbanken nicht sinnvoll, weil das macht eine ING besser. Das Filialsterben setzt sich fort, die Firmenkundenberater schrumpfen, die Unternehmensnachfolge, also die Kunden der Regionalbanken werden immer weniger. Und da kann Symworking ein Wirtschaftsmodell sein, welches eine Lösung darstellt. Und da sind wir gerade am Eruieren, insbesondere mit der GLS Bank, die ja natürlich, was Nachhaltiges und regeneratives Wirtschaften anbelangt, sehr, sehr gut ist und da auch sehr innovativ unterwegs. Und da sind wir gerade dabei, entsprechende Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Und wenn da einmal jetzt der Groschen fällt, dass wir das genau verstanden haben, wie wir das machen, das sind viele Handlungsstränge in so einer Bank, dann kann es eben sein, dass eine Bank kommt mit 60.000 gewerblichen Kunden, dann haben wir dann gleich 60.000 oder 20.000 entsprechende Mitglieder, die wiederum uns Informationen geben, die uns den Einkauf bündeln lassen, die uns, ne? Also das ist ja alles dann ein Mehrwertkreislauf, der da entsteht, der laufend schon weiter entsteht. Und da sind wir eben dabei, mit diesen Banken zu sprechen, auch über Investitionen. Wir sind nicht Venture Capital finanziert, weil wir bisher das ausgeschlossen haben, weil die alle Exit getrieben sind. Wir wollen nicht irgendwann verkauft werden oder verkauft werden müssen. Deswegen fällt das für uns aus, denn wir müssen ja die, gut, es gibt noch den Börsengang, aber das ist sehr selten der Fall. Es wäre noch eine Option, weil man könnte die Anteile besser handeln. Aber an sich muss der Betreiber des Ökosystems, der ja auch die Businesslogik beherrscht, der eben sagt, wer welchen Auftrag bekommt, wer welche Informationen bekommt, wer in welcher Reihenfolge was bekommt, wer wie gefördert wird, wer wie befähigt wird, wer wie viel befähigt wird, das bestimmt ja der Betreiber. Und da müssen wir ganz offen mit dieser Logik umgehen in den jeweiligen Clustern. Da müssen wir das in den Clustern besprechen, müssen die Regeln definieren, die Richtlinien, müssen dann informieren und entsprechend offen auch über die Erträge und Kosten umgehen. Das ist alles sehr wichtig, um das Vertrauen der Mitglieder zu erhalten und weiter zu stärken, damit irgendwann alle Daten eines Mitgliedsunternehmens uns zur Verfügung stehen, damit wir es maximal gut unterstützen können. Also von Lieferketten über komplette Einkaufsdaten, über Lagerbestände, über Personaldaten, sofern rechtlich möglich und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel dabei, was wir dann nutzen können.
Ja, du sagst, Exit oder Verkauf ist nicht das Ziel. Gleichzeitig seid ihr aber ein Unternehmen, was ja dadurch immer größer wächst. Wie ist das mit der Unternehmensform? Was sind eure Gedanken da momentan? Man könnte natürlich auch sagen, irgendwie Genossenschaft oder gibt es auch noch viele andere Wege. Wie sind da eure Gedanken? Natürlich fängt man jetzt erstmal mit etwas an, aber in welche Richtung denkt ihr da?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das hängt jetzt vor allem von dem nächsten größeren Partner ab, der bei uns, also dem nächsten größeren Gesellschafter ab. Wir haben einmal die Möglichkeit der Kapitalgesellschaft, wir sind jetzt eine Kapitalgesellschaft als GmbH, das umzuwandeln in der AG oder SE, ganz klassisch. Das wäre die eine Möglichkeit. Das würde wahrscheinlich passieren, wenn ein großes Familienunternehmen uns unter die Arme greift. Im Moment stemmen das Unternehmerfamilien, die hier stark investiert sind und die hier zum Beispiel die Dr. Annette Hirmer ist bei uns Beiratsvorsitzende von SIM, Hirmer-Gruppe hier in München und sehr stark persönlich investiert. Und der Kunde Meyerhofer Elektronik ist bei uns stark investiert, der Botschafter Merlin Reingruber mit seiner Familie. Und das sind alles Familienunternehmer. Und da bräuchten wir jetzt nochmal jemand, der so 5 bis 10 Millionen Euro investiert als Gesellschafter. Und wenn das einer ist, dann würde der wahrscheinlich fordern, dass es eine GmbH oder bleibt oder eine AG wird, weil er dann durch die Stimmrechte etc. entsprechend seine Positionen stärken und sichern kann. Wenn es eine Genossenschaftsbank wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in eine Genossenschaft umgewandelt werden können. Die Vision ist schon so stark, dass die Mehrheit der Stimmrechte meines Erachtens in der Community gut aufgehoben ist. Der Nachteil einer Genossenschaft ist ja für einen Investor, dass seine Stimme genauso viel zählt wie die Stimme eines jeden anderen. Ob der 100 Millionen, 1 Million, 1.000 Euro drin hat, egal. Und das ist die Herausforderung. Aber ich denke, so wie wir jetzt mit der Community aufgestellt sind, ist die Genossenschaft vielleicht sogar das bessere Modell. Genossenschaften sind ja eine sehr alte Rechtsform, die auch sehr stabil ist. Und ich könnte mir das schon vorstellen, auch in eine Genossenschaft zu überführen.
Wie du schon gerade sagtest, ihr seid in gewisser Weise ein Startup. Aber auf der anderen Seite seid ihr auch eine Community und auf der nächsten Seite seid ihr ein Service-Provider. Wieder viele Dinge, die da zusammenkommen. Wie ist das eigentlich für dich so, so all diese Dinge für dich zu jonglieren? Du hast wahrscheinlich da jetzt schon auch eine große Unterstützung von mehreren Mitarbeitern. Du hast ja auch ein paar jetzt sozusagen in diesen Clustern auch schon genannt. Aber wie ist das so in dem täglichen Arbeiten, all diese Sachen so dann auch voranzutreiben und da in diese unterschiedlichen Dinge hineinzudenken auch, wie sich das weiterentwickelt?
Da haben wir den lieben Martin Hofmann, der ist für uns für Leadership verantwortlich. Der hat auch diesen Gallup Strengths Finder etabliert bei uns im Ökosystem. Und da ist meine erste Stärke Arrangeur. Ja, also ich kann sehr viele Dinge arrangieren und in der Luft halten. Jedoch bin ich nicht der, ich bin vielleicht eine treibende Kraft, jedoch haben wir ganz viele treibende Kräfte. Und gemeinsam betreiben wir und orchestrieren wir dieses Ökosystem. Es ist so, methodisch haben wir ein Projektmanagement Office mit 60 laufenden Projekten, ne? Methodisch entweder nach Wasserfall oder agil organisiert. Wir sind nach dem Service Management organisiert mit Support, mit Reifegrad bei den Services. Wir haben ein Metamodell, wie wir die Daten strukturieren. Es gibt einmal einen Hund, einmal eine Katze, einmal ein Mikrofon. Ne? Und wenn ich wissen will, wer Mikrofone und Katzen mag, kann ich das abrufen und kann dem, der einen Hund hat, erklären, wie das bei Katzen wäre, zum Beispiel jetzt. Ne? Also wir haben sehr viele Methoden entwickelt über die Jahre. Es ist sehr komplex, ich gebe dir vollkommen recht. Man kann das auch gar nicht so leicht visualisieren. Wir werden oft nach einem Organigramm gefragt. Es gibt 65, 70 Rollen, die wir ausführen. Dafür sind wir natürlich viel zu klein, wenn einer nur ein oder zwei oder drei Rollen hat. Wir haben teilweise 15, 17 Rollen zu erfüllen. Das ist total kompliziert, ne? Weil wir eben noch so klein sind und sowas Komplexes abbilden. Aber mit dem weiteren Wachstum und dem größeren Budget wird es immer einfacher, weil wenn ich mich nicht auf 12 Themenfelder konzentrieren muss, sondern jeder eins bekommt, dann bin ich fein raus, ja? Ich habe so 12 treibende Felder, die ich vorantreibe und die sind einfach viel zu viel eigentlich. Wie du sagst, das könnte einen überfordern, weil man es alles nicht so richtig, richtig machen kann. Jedoch als Arrangeur geht man damit schon ganz gut um und schafft eben auch Dinge hinten runterfallen zu lassen, die vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig sind. Wobei ein gewissenhafter Mensch, dem Werte sehr wichtig sind, mir sind auch Werte wichtig, ich weiß jedoch, dass sie nicht immer lebbar sind, damit nicht leben könnte, wenn etwas nicht sofort erledigt wird oder wenn etwas mal länger liegen bleibt.
Ja, ich merke, das ist viel zu jonglieren. Schauen wir trotzdem noch mal so gegen Abschluss oder bevor wir zum Abschluss noch mal so kommen, vielleicht haben wir irgendetwas jetzt hier noch nicht so angeschaut, noch nicht drüber gesprochen, was dir noch mal so wichtig wäre, was hier sichtbar wird für diejenigen, die den Podcast hören.
Wichtig ist mir, dass diejenigen Menschen, die unsere Vision teilen, Sim-Worker und Verantwortungskapitalisten werden. Dass wir gemeinsam die Wirtschaft der Zukunft gestalten und dass die Community und das Ökosystem im Aufbau ist. Das muss auch ganz klar sein jedem. Wir sind noch nicht perfekt. Es funktioniert vieles, aber nicht alles. Es ist vieles im Aufbau, ganz agil. Und es wird meines Erachtens auch nie fertig sein, weil die Transformation der Wirtschaft wird ewig vorantreiben. Und diese Transformation beinhaltet eben auch, dass sich ständig alles verändern wird. Und dieser Ist-Zustand, den manche verspüren, wie wir in die letzten 30 Jahre hatten bis Corona, der ist ja weg und der wird auch nicht mehr wiederkommen. Wir werden uns ständig verändern müssen, vom Mindset her, von unserer Sprache, von unseren Handlungen. Das wird sich ständig verändern und das muss einfach klar sein. Und da würde ich mich eben sehr freuen.
Ja, wenn du so in die Zukunft schaust, ja, wo entwickelt sich Sim in den nächsten 5 Jahren hin?
Ich denke, dass wir starker Partner von Regionalbanken sein können, um kleine und mittlere Unternehmen zukunftsfähig zu erhalten oder zukunftsfähig zu machen. Ich hoffe auf mehr als 1000 Gesellschafter. Ich hoffe auf mehr als 100.000 Kunden und Nutzer des Ökosystems und denke, dass wir hier eine ganz, ganz geile Sache machen, die für Menschheit, Gesellschaft, Natur extrem sinnvoll ist. Und dafür arbeite ich gern.
Kannst du konkret sagen, so wenn ich jetzt Mitglied werden möchte, was wäre dann auch die Investition da drin? Was bedeutet Mitglied werden? Was bedeutet Co-Founder werden?
Genau. Aktuell befinden wir uns in der Gründungsphase des Ökosystems. Das heißt, wenn du jetzt Mitglied wirst, bist du gleichzeitig auch Co-Founder des Simworking-Ökosystems. Du darfst dich Simworker nennen, Verantwortungskapitalist. Und zu den Preisen, also wir haben für Unternehmen Preise, die sind gestaffelt nach Unternehmensgröße. Das geht los bei 600 Euro und hört auf bei 4.800 Euro. Da bekommt man gewisse Leistungen, hatte ich vorhin schon erläutert, ne? Die Inklusivleistungen, die App und so weiter. Dann gibt es bestimmt zusätzliche Services, die dann extra kosten, aber das haben wir im Moment noch nicht im Pricing strukturiert. Das kommt erst noch. Und für Sozialunternehmen und Startups in Gründungsphase und Unternehmen, die noch kein richtiges Geld verdienen, die müssen nichts bezahlen, die dürfen für 0 Euro Mitglied werden, sofern sie eben das Mindset teilen und einen Mehrwert stiften wollen. Und bei Privatpersonen ist es auch so, dass wir gestaffelte Preise haben, das sind freiwillige Gebühren, kann jeder zahlen, wie er möchte. 0 Euro sollten eben die zahlen, die eben finanziell schwierige Situationen haben, das ist okay. Und ansonsten sind es Beträge, ich glaube 60 bis 300 Euro im Jahr immer, alles im Jahr, also weniger als LinkedIn Sales Navigator und so weiter. Also unterbringt es meines Erachtens viel mehr. Ja. Genau, also wir machen da im Moment noch nicht die Asche, ja? Also das ist jetzt die Gründungsphase und wir wollen die Mitgliedsbeiträge auch weiterhin so gering wie möglich halten und dann gegebenenfalls die Zusatzleistungen dann gegen Entgelt. Aber wer einmal in der Community ist und sich da bewiesen hat, der soll auch immer in der Community bleiben.
Ich finde, was ihr dort aufbaut, ist unheimlich spannend. Ich gucke dort immer drauf und denke auf der einen Seite so, wow, da sind so viele spannende Punkte, so viele Dinge, die ihr angeht, die mir so wichtig sind. Und denkt dann gleichzeitig genau, es braucht auch so ein Ökosystem, um das zu realisieren, weil ich eben auch das Gefühl habe, niemand von denen alleine kann das realisieren. Also weder die Unternehmen, die Banken nicht, die Vereine, die Vereinigungen, die es schon gibt in Richtung Gemeinwohl oder auch in Richtung Nachhaltigkeit, da gibt es ja schon genügend. Aber alle die, habe ich das Gefühl, können das so alleine auch nicht leisten. Und ich bin wirklich unheimlich gespannt, wie sich das entwickelt und wünsche euch da einen riesen Schritt und so nebenbei, ich glaube, ich werde auch die nächsten Schritte in diese Richtung gehen. Von daher war das für mich ja auch einfach wichtig, dass wir dieses Gespräch führen, bevor ich da zu sehr auch selber drin bin und das gar nicht mehr von außen so sehen kann. Für dich so, also wir haben ja jetzt wirklich eigentlich den großen Fokus auf Sim gelegt. Jetzt kommen wir nochmal zu dir persönlich. Wie ist das für dich, als du diese Situation hattest, dass du reflektiert hast, dass du etwas Neues dann denken gedacht hast, ist das gewesen, was jetzt hier gerade entsteht? Ist nochmal etwas ganz anderes passiert, was du überhaupt nicht erwartet hast? Also wie hat sich das für dich persönlich, wie fühlt sich das an, jetzt an der Stelle zu sein und zurückzuschauen, so, okay, und das habe ich mir damals so gedacht.
Wir gestalten Ökosysteme, kommunizieren wir und haben wir uns auf die Fahne geschrieben seit 2017. Und wir haben bis 2023 gebraucht, um herauszufinden, wie das genau geht. Alles, was wir gemacht haben, hat Sinn und haben wir in der Kiste. Wir sind also sehr tief, was Services, was Produkte, was Lösungen anbelangt. Aber wir haben wirklich 6, 7 Jahre entwickelt. Und es war fast nicht sichtbar. Und nur sehr türkise Menschen, also Türkis Profile Dynamics, ganzheitlich im ganzen Denken in der Welt, haben verstanden, was das sein könnte. Und es gab viele, die auf der Strecke auch aufgegeben haben, die gesagt haben, das kann ich nicht mehr mittragen, solange da was entwickeln oder mit den Problemen, die mit so einem Startup verbunden sind, das zu ertragen. Und jetzt, wo man so langsam sieht, was da entstehen kann und jetzt, wo die großen Konzerne uns auf dem Schirm haben und ich mit den CEOs sprechen darf, jetzt, wo ich mit dem Vorstand der GLS Bank und wunderbaren Menschen bei der GLS Bank sprechen darf, die ganzen Bankvorstände kennenlerne, die da in Deutschland in den Sparkassen und Volksraiffeisenbanken sind und ich denen gar keinen Termin mehr geben kann, weil wir jetzt erstmal mit den drei Banken das organisieren müssen, macht schon ein sehr gutes Gefühl. Auf der anderen Seite ist auch enorm Druck. Ich verspüre einen enormen Druck, weil die Zeit drängt. Die kleinen Firmen haben nicht mehr viel Zeit. Die Transformation geht weiter, die Automatisierung geht weiter, die Tech-Startups, die Fintechs, die kommen wie die sprießen direkt. Und Ökosysteme nennen sie sich ja jetzt viele. Ne? Früher war ethisches und nachhaltiges Wirtschaften, haben alle so Höhe gesagt. Jetzt ist das total in. Und Ökosysteme haben sie mal alle Höhe gesagt. Jetzt sind Ökosysteme alle total in. Ja? Also es macht schon, die Bestätigung macht schon große Freude. Auf der anderen Seite ist es kein Spaß. Wir haben bei den Menschen Riesenprobleme im Mindset. Die Leute sind verzweifelt, die sind traurig, die entkoppeln sich, die kündigen innerlich. Wir haben ein demografisches Problem, wir stehen vor der Rente. Das ist in Deutschland echt kein Spaß. Und der Planet mit den planetaren Grenzen, der macht auf die Menschheit auch keine Rücksicht. Ne? Der nimmt keine Rücksicht. Also wenn wir uns da nicht anstrengen, hat die Menschheit auch ein Problem. Der Planet hat kein Problem. Wenn die Menschheit nicht mehr da ist, gibt es den relativ schnell wieder sehr gut. Die Menschheit hat das Problem. Und die Verwerfung der Konzentration des Geldes auf einige wenige, diese Verwerfung arm und reich, das immer weiter zu sehen, das macht mir enormen Druck.
Jetzt an dieser Stelle mit Druck zu enden, fällt mir fast schwer. Was sind abschließende positive Dinge, die du jetzt gerade merkst, dass die richtig für dich sind?
Ich habe 2014 ein kleines Gedicht aufgeschrieben und das kann ich euch mit auf die Reise geben. Wer liebt, lebt. Wer Sinn sieht, schwebt. Wer Sein erlebt, genießt und wer weiß, verantwortet.
Danke. Also danke für dieses Gespräch. Zum Abschluss, bevor du dich dann auch verabschiedest, wo erreicht man dich? Wo erreicht man Sim? Wie kommt man am besten in Kontakt?
Am besten unter www.simworking.eco, ECO, wie Economy oder Ecological, ist besser, oder auf LinkedIn.
Danke für das Gespräch und wir hören voneinander.
Vielen Dank, Georg, war mir eine Freude.